sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Du hast gerade gesagt, wir hätten noch nie im Dunkeln gepodcastet. Stimmt das? Offenbar, sonst hättest du es ja nicht gesagt.
Alles, was ich sage, stimmt. Ist ja wohl klar. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Wir podcasten sonst ja normalerweise morgens. So, manchmal
um
so früh morgens, dass es morgens noch dunkel ist, aber nicht so spät, dass es schon am späten Nachmittag irgendwie dämmert. Aber heute haben wir wirklich, podcasten wir in der blauen Stunde.
Oh ja, das stimmt. Ist es nicht komisch, dass wir eigentlich immer morgens podcasten und Leute uns dann aber ja überwiegend im Dunkeln zum Einschlafen hören?
Ja, das stimmt, aber das spricht natürlich dafür, dass unsere Stimmen morgens nicht so wirklich die wir starten in den Tag Energy irgendwie ausstrahlen, sondern die Leute später am Abend einfach irgendwie zum Einschlafen anregt.
Okay, heute schaffen wir das nicht mehr, aber lass uns doch nächstes Mal das wirklich so machen wie so eine klassische Morgenradioshow, also mit dieser Dynamik in den Stimmen und dieser Energy
okay,
und
so.
Diesen ganzen.
Ja, hallo Till!
Ja, und auch mit vielleicht mit so ein paar Soundeffekts und so ein paar
Boing.
Weiß ich auch nicht. Ja.
Ja, irgendwie sowas. Ja, schrecklich. Nee. Hast du davon mal geträumt, eine Morningshow zu moderieren? Und allen auf den Sack zu gehen mit deiner guten Laune am frühen Morgen?
Nee, das mache ich wirklich nur zu Hause. Und ich habe tatsächlich mal eine Probemoderation gemacht, als ich Praktikant bei TamTam aktuell war. Das war eine der SFB-Sendungen, die dann zu Radio 4U, der Vorgängerwelle von Radio Fritz, verschmolzen wurden. Und das war aber, also das war richtig schlecht. Ich war eigentlich, war kein schlechter Rundfunk-Reporter, würde ich sagen.
Ja, davon gehe ich aus.
Aber dann hat die eine Redakteurin meinte, ja, wenn du möchtest, kannst du gerne auch mal eine Probemoderation machen. Und dann hatte man so einen Termin im Studio und hat dann so zwei, drei Beiträge bekommen und konnte konnte halt so tun, als würde man eine Sendung moderieren und musste irgendwie damals auch noch selber seine Musik zusammenstellen und so weiter. Mhm. Und die Redakteurin hat dann ab und zu so Durchsagen gemacht, um einen so ein bisschen herauszufordern oder zu verunsichern. Aber es.
Ja, so musstest du plötzlich einen Falschfahrer ansagen.
Ja, irgendwie sowas. Oder sie hat gesagt, wir haben der eine Beitrag, das geht jetzt doch nicht. Das Band, ich habe gerade gesehen, das Band ist kaputt oder irgendwie sowas. Das war noch im analogen Zeitalter. Aber es war wie so oft mein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin auch wirklich schlecht. Wie soll ich das sagen? wenn es nicht ernst ist und wenn es nicht echt ist, dann fällt es mir total schwer, das so ernst zu nehmen, mich da so reinzubegeben. Ich kann zum Beispiel auch nicht so richtig darum kämpfen, irgendwas zu gewinnen bei sportlichen Auseinandersetzungen oder wenn man so ein Spiel spielt oder so. Ich weiß es nicht.
Achso, du meinst, du kannst nicht so castingmäßig anknipsen und dann
null.
Dein A-Game.
Null. Und es war halt wirklich so, ich konnte das die ganze Zeit nicht ernst nehmen, weil ich dachte, Alter, es ist doch jetzt irgendwie 19 Uhr, alles sind nach Hause gegangen, wir sitzen hier im halbdunklen Studio und man tut jetzt halt so, also dieses man tut so, als ob, da bin ich nie irgendwie, das kann ich einfach nicht. Kannst du das?
Ja. Verstehe. Ja, ich glaube, das könnte ich, wenn ich was wirklich wollen würde. Ich habe damals in meiner Journalistenschulausbildung hatten wir natürlich auch Radioseminar und da durften wir eine Radiosendung moderieren, tatsächlich live in irgendeiner NDR-Welle, ich glaube 90,8 oder irgendwie so, 90,3 genau. Und das wollte ich unbedingt machen, weil ich so einen kleinen heimlichen Radiotraum hatte die ganze Zeit. Und das war super, habe ich mit einem Kollegen zusammen, durften wir das moderieren und die anderen mussten alle in der Journalistenschule sitzen und sich das live anhören, wie wir da irgendwie die Beiträge, die wir vorher alle gemeinsam sozusagen gemacht hatten, in kleinen Gruppen anmoderiert haben, irgendein Call-in-Gewinnspiel abgehalten haben, zwischendurch tatsächlich einen Falschfahrer irgendwie ansagen mussten, was mega aufregend war live.
Toll.
Da irgendwie plötzlich Und ich war total high danach. Ich fand es mega gut. Aber ich glaube, was ich tatsächlich nicht könnte, wenn das mein Job wäre, wäre so diesen Radiowellenjargon mit drauf zu schaffen. Also wenn die zum Beispiel wollen würden, dass ich immer von Flitzerblitzern rede oder irgendwie sowas oder alles, was sozusagen die Hörer daran erinnert, auf welcher Radio, also auf welcher Welle sie gerade sind, irgendwie so komische Claims und so, dann so ernsthaft zu sagen, ich glaube, da wird es bei mir scheitern.
Echt? Okay.
Ja.
Ah, ja, verstehe. Ihr hört Sexy und Bodenständig. Wir sprechen darüber, was Alina für eine tolle Radiokarriere vielleicht fast gehabt hätte, wenn sie häufiger sagen könnte. Ihr hört Sexy und Bodenständig. Und heute ist unterwegs eure Stilpolizei. Wir sind nicht auf der Gegenfahrbahn, sondern wir sind auf der richtigen Fahrbahn. Falls ihr das Gefühl habt, Hunderte kommen euch auf der Stilautobahn entgegen, dann seid ihr bei uns richtig, denn dann habt ihr wahrscheinlich einen sehr individuellen Stil. Und das ist das, worüber wir heute reden bei Sexy und Bodenständig.
Bodenständig. Ah, Till, du bist so ein alter Profi, ist echt krass. Ich bin beeindruckt.
Nein, ich kann.
Ich bin beeindruckt. Ich meine, deswegen haben wir diesen Podcast, weil meine Radiokarriere einfach keinen Wind unter die Flügel bekommen hat. Und jetzt mache ich mir die halt selber hier im kleinen Stil. Mit dir, wie schön.
Das Einzige, was mich wirklich begeistert, ist, Dinge zu parodieren. aber ich finde es interessant, wie viele Stilfragen wir jetzt tatsächlich hier schon gestriffen haben, weil also zum Beispiel dieser Begriff Flitzerblitzer, das ist ja ganz klar zum Beispiel eine stilistische Entscheidung. Also wenn wir über Stil reden und wir reden heute in der Podcast-Folge über Stil, sagst du eigentlich Stil oder Stil?
Das habe ich mich in der Sekunde, in der du es gerade ausgesprochen hast, wirklich selber gefragt. Ich sage beides. Was sage ich eigentlich? Jetzt bin ich total verunsichert. Ich werde dieses Wort nicht aussprechen können in dieser Folge, weil ich jetzt drüber nachdenke, wie ich das eigentlich ausspreche. Ich glaube, ich sage Stil.
Bist du sicher?
Und wenn ich drüber nachdenke, sage ich wahrscheinlich Stil. Nee, ich sage Stil. Ich glaube, ich würde sagen, ich sage Stil.
Okay, aber ich finde es okay, wenn du Stil und ich Stil sagst, oder? Weil das ist ja eigentlich okay.
Dann kann man uns auch besser unterscheiden, glaube ich.
Richtig.
Ich hab das Gefühl, das ist ja so ein super naheliegendes Thema, wenn man einen Schreibpodcast macht. Und wir haben jetzt wirklich 107 Folgen gebraucht, um dieses Thema mal anzugehen. Wir hatten es immer mal so auf der Agenda und wir haben es beide dann immer irgendwie verworfen und uns über was anderes entschieden. Ich habe aber, als wir letztes Mal gepodcastet haben, über welches Thema nochmal, habe ich wieder vergessen. Jedenfalls hast du so scherzhaft gesagt, dass du Parodien so toll findest und dass du gerne mal eine Parodie von meinen Büchern schreiben würdest. Und ich weiß, das war nur ein Witz, aber ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich versucht habe, mir vorzustellen, wie das wäre, also was genau, wie du deine Parodie aufziehen würdest, was an meinem Stil so heraussticht im Sinne einer Karikatur, dass man es parodieren könnte. Und da bin ich nicht so richtig weitergekommen und deswegen dachte ich, es wäre doch jetzt ist vielleicht die Gelegenheit, mal über Stil zu sprechen.
Ja, wobei ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel ein literarisches Werk oder eine Autorin parodieren möchte, dann geht es ja nicht nur um stilistische Entscheidungen, sondern auch thematische Entscheidungen oder die Art und Weise, wie Szenen zu Ende gebracht werden oder weiß ich nicht, auch so Plot-Ideen, die AutorInnen offensichtlich gefallen oder so. Aber ich glaube, ich finde es auch, ich glaube, wir haben deshalb lange und nicht über dieses Thema gesprochen, weil es sehr schwierig ist, über den eigenen Stil überhaupt, finde ich, zu sprechen und nachzudenken. Und ja, weil es natürlich auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht genau, ob wir jetzt gegenseitig sozusagen auch dafür prädestiniert sind, den Stil des anderen oder der anderen zu analysieren. Aber neulich, ich fand das so wahnsinnig interessant, als wir mit Maike Rasch auf Schreibreise waren, und wir uns mit Maike übers Schreiben, übers literarische oder sagen wir belletristische Schreiben gesprochen hat, als Drehbuchautorin und gesagt hat, die Frage aufgeworfen hat, wie wir eigentlich unsere Sprache finden, weil sie natürlich als Drehbuchautorin entweder in der Sprache der Figuren, die gerade sprechen, spricht, oder eine relativ neutrale, fast, würde ich jetzt mal so als Laie sagen, technische Sprache in den Regieanweisungen hat. Das heißt, sie hat nie diese, also sie ist nie in dieser Verlegenheit wie wir, von Anfang an sozusagen eine Sprache finden zu müssen. Und ich habe das missverstanden. Ich dachte, dass sie sozusagen so den Ton und so eine Erzählstimme meint. Also zum Beispiel, wenn das, keine Ahnung, wenn das Buch halt aus der Sicht von einer jugendlichen Person oder aus der Sicht eines Polizisten oder aus der Sicht einer jungen Mutter, die nach Hause zurückkehrt, auch wenn es in der dritten Person erzählt ist, bedingt es ja dann so eine Stimme und einen Sound, den man irgendwie erstmal finden muss. Und so habe ich das verstanden. Aber in Wahrheit, wir sind dann der Sache näher gekommen, meinte sie, glaube ich, wie entwickelt ihr euren Stil? Oder die Frage, woher wisst ihr eigentlich, in welcher Sprache, also in welchem Sprachregister, mit welchen Eigenarten oder eben auch gerade nicht, ihr schreibt? Und da ist mir erst so klar geworden, dass das wirklich ganz schwer zu beantworten ist und dass es wirklich, ja, es ist irgendwie interessant darüber. Ich glaube nicht, dass wir da Antworten, viele Antworten geben können, aber ich finde es trotzdem interessant, darüber nachzudenken.
Ja, total. Ich glaube ja, dass der Stil, man kann den, ich glaube, man hat den halt und dann kann man ihn verbessern. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass man wirklich, also ich glaube, man kann zwischen Tonlagen wechseln, man kann Erzählhaltung wechseln, man kann Dinge mit einer unterschiedlichen LeserInnen-Ansprache machen, aber den Stil kann man, glaube ich, nicht wirklich, also ich, und was heißt man? Ich kann es, glaube ich, nicht verändern. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es was ist, was ich gefunden habe oder so, sondern was halt irgendwie sich organisch entwickelt und dann kann ich daran ein bisschen schleifen, aber ich kann es nicht, ich kann nicht beschließen, das ist jetzt mein Stil und so schreibe ich jetzt und nächsten Monat beschließen, jetzt habe ich einen anderen Stil und jetzt schreibe ich so. Ich kann es nicht. Weiß nicht,
hast du also das ist Gefühl, interessant,
dass du das, dass du deinen Stil tatsächlich aktiv machst?
Also ich habe als ich vorher darüber nachgedacht habe, Stil für mich so definiert als, wie gestaltet man beim Schreiben seine Sprache, aber das ist natürlich völlig, völlig richtig, was du sagst, dass das möglicherweise was ist, was bewusst oder unbewusst stattfindet. Und du sagst, dass es bei dir unbewusst stattfindet, höre ich da, also so habe ich jetzt verstanden. Und das ist interessant, weil ich würde schon sagen, also ich setze mich nicht hin und bevor ich anfange oder wenn ich, aber bevor ich anfange zu schreiben oder beim Schreiben und denke so, ah, ich möchte gerne so schreiben wie, weiß ich auch nicht so, also so, dass es, also dass ich irgendwie so denke, oh, ich möchte gerne auf so eine Art und Weise schreiben, dass es Leute anspricht, die auf eine bestimmte Art und Weise gebildet oder bestimmte popkulturelle Referenzen. Also ich überlege mir, ist es nicht bewusst, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich, also in dem Moment, wo man einen Satz hinschreibt und sich den anguckt und denkt, nee, doch nicht. Und dann irgendwie was verändert oder den Satz umstellt oder so. Ich würde sagen, dass man in dem Moment schon dabei ist, seine Sprache zu gestalten und an seinem Stil zu arbeiten. Das sind nicht so bewusste Entscheidungen im Sinne von, ich habe mir vorgenommen, möglichst wenig Adjektive zu verwenden. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich mir jetzt angucke, wie ich schreibe, ich habe mir vorgenommen, möglichst lange Sätze zu schreiben. Das sind keine, also es sind nicht so, das sind nicht so To-Do-Punkte wie auf so einem Einkaufszettel oder so. Aber ich merke halt daran, dass ich dann manchmal denke, ach, das ist ja komisch, ja. Das ist jetzt alles in diesem, das gefällt mir irgendwie nicht, dass das alles so, dass die Sätze so lang sind. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen verplaudert und ich möchte das eigentlich irgendwie ein bisschen dynamischer haben und dann fange ich an, die Sätze zu unterbrechen und vielleicht ihnen einen anderen Rhythmus oder so zu geben. Arbeite ich dann nicht an meinem Stil in dem Moment?
Ja, aber du arbeitest in deinem Stil, aber das ist ja, bleibt ja trotzdem dein Stil. Also natürlich, das mache ich auch. Ich schreibe auch Sachen hin und dann hinterher nehme ich Dinge wieder weg. Also in der Regel habe ich nicht das Gefühl, oh, hier fehlt was, sondern meistens habe ich das Gefühl, dass hier ist zu viel.
Ja,
so. Also,
ja, ja.
Und dann nehme ich Dinge wieder weg oder mache Sätze kürzer und so weiter, das schon. Aber es kommt schon auch vor, dass ich zum Beispiel, wenn ich was anderes gelesen habe, was mir gut gefällt und ich so merke, ich würde das eigentlich gerne auch so schreiben und ich versuche das mal,
ja,
dass es mir dann auf eine Art fremd ist und dass ich merke, das bin ich nicht, das klingt nicht nach mir und das ist, und dann gefällt es mir auch nicht.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, das ist der Stil. Und an seinem Stil, klar, wir arbeiten alle an unserem Stil, aber so richtig, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es was ist, was irgendwie, was man schon hat und mitbringt. Und dann eben verfeinert im Nachgang.
Mhm.
Aber es gibt ja zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die einen sehr prägnanten Stil haben und wo, selbst wenn die ganz unterschiedliche Genres bedienen oder unterschiedliche Texte schreiben, gibt es so Elemente, die das unverwechselbar machen und wo man immer raus diese Person rausliest. Es ist nur irgendwie super schwer, den Finger drauf zu legen, was genau das ist.
Und
bei anderen vielleicht noch mal einfacher als bei sich selbst.
Ja, ich glaube auch, dass es bei sich selbst nicht so einfach, dass es bei sich selbst nicht so einfach ist. Ich finde, dass ich merke es an den Rückmeldungen des Lektorats. Also zum Beispiel merke ich es an den Rückmeldungen, wenn die Lektorin mir sagt, dass ich ja offenbar so ein Fan von bestimmten Satzzeichen oder so bin. Und dann merke ich schon, ja, das bin ich auch. Und das war eine bewusst oder unbewusste Entscheidung, aber eine Geschmacksentscheidung, wie vielleicht Stilfragen Geschmacksfragen sind. Und in dem Moment, wo das eine Lektorin ist, der ich vertraue, stelle ich das dann auch selber in Frage, weil ich das Gefühl habe, ich habe sozusagen im Sinne meines eigenen Geschmacks und meines eigenen Stils auf eine Art und Weise geschrieben, die aber für andere vielleicht entweder gar nicht so einfach zu lesen oder vielleicht auch nicht so besonders schön, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt oder so ist. Also ich kann zum Beispiel einen Konflikt, den ich mit einem Lektor hatte, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, dass er mich gebeten hat, dass ich für sagen und merken einfach Synonyme verwenden soll. Also, dass ich nicht jedes Mal sagte, sagte er, sagte sie, sagte sie, sagte sie, sagte er schreiben soll. Und das ist für mich schon zum Beispiel eine total bewusste Stilentscheidung, weil ich einfach wirklich nicht möchte, dass da andere Wörter außer sagen für wörtliche Rede auf meinen Seiten stehen. Und ich habe dann halt gemerkt, wenn ich das jetzt durchsetze, dann wird dieser Lektor weiterhin das Gefühl haben, der Text hätte einen Mangel, einen Defekt.
Mhm.
Aber es ist für mich, ich würde halt immer sagen, es gefällt mir aber so besser. Das ist aber eigentlich mein Stil dann, oder?
Ja, na klar.
Okay.
Auf jeden Fall. Ja, also ich mache einen Haken dran für dich.
Ja, insofern, also das ist, ich gebe dir recht. Also das sind dann Sachen, wo ich merke, okay, das wird mir jetzt zurückgespielt und offenbar ist es halt offenbar ist es mein Stil. Würdest du mir denn zustimmen, dass eigentlich vielleicht sogar, das Stil, ich habe dieses, dass es halt so eine Geschmacksfrage wirklich ist, dass man sozusagen dass sich im Stil der eigene Geschmack beim Schreiben halt ausdrückt?
Bestimmt. Und auch, ich glaube, auch einfach ein bisschen die eigene Persönlichkeit.
Oh.
Also ich glaube, dass man am Schreibstil auch was erfährt über den, der es geschrieben hat.
Was?
Ja,
was?
Glaubst du nicht?
Oh mein Gott, ich hoffe nicht.
Warum?
Ich möchte nicht, dass irgendjemand was über mich erfährt. Was? Was sollen denn die Leute erfahren aus dem Schreibstil? Was erfahren die Menschen aus deinem Schreibstil über dich? Dass du ein sorgfältiger und liebevoller und einfallsreicher, geistreicher Mensch bist vielleicht, aber doch nicht,
genau,
doch ansonsten doch
genau.
Nichts,
nein,
oder?
Nee, natürlich, oh Gott, okay, jetzt bin ich irgendwie ver...
Entschuldigung, ich piesack dich nur, es war nicht, ich wollte dich
nein,
nicht
aber,
aus dem Konzept
aber,
bringen.
Nein, aber findest du das gar nicht? Liest du Sachen von Leuten und die sind dann ganz, und du, dann lernst du die kennen und denkst, komisch, ganz an, habe ich mir ganz anders vorgestellt nach dem Lesen der Bücher? Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass man, also sozusagen, okay, ich kenne dich jetzt natürlich auch, aber wenn ich deine Sachen lese, dann sehe ich auch, also und zwar nicht inhaltlich oder so, sondern in der Sprache, in dem Stil,
ja,
sehe ich erkenne ich dich.
Ja, wie ich mir die Hände reibe.
Ja, wie du dir die Hände reibst, deinen Humor, solche Sachen, so sozusagen die das Hintergründige.
Hintergründige.
Ja. Immer so von hinten durch die Brust ins Herz. Und
okay, ich sag jetzt was ganz Furchtbares.
Sag was Furchtbares.
Wenn ich von Leuten was lese und ihr Stil ist mir unsympathisch, dann denke ich, dass die Leute auch unsympathisch sind. Und
ja, na klar, natürlich.
Ja, genau, aber das ist für mich ja so eine 0-1-Situation. Also ich habe nicht das Gefühl, ich erfahre was über die Person, sondern ich erfahre sympathisch ja oder sympathisch nein. Und ich bin, okay, dann sind wir uns einig, weil ich habe da manchmal das Gefühl, oh wow, okay, die Person ist eigentlich voll nett. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil sie schreibt ehrlich gesagt so, dass ich gedacht hätte, sie müsste mir total unsympathisch sein. Und es liegt daran, dass der Stil mir unsympathisch ist.
Glaubst du zum Beispiel, also ich glaube, dass mein Stil eigentlich relativ simpel ist und nicht besonders speziell und dass er deswegen den allermeisten Leuten so ganz gut reinläuft. Also er ist, glaube ich, nicht besonders kontrovers. Ich gehe zum Beispiel total davon aus, dass man junge Frau am Fenster stehend und bei euch ist es immer so unheimlich still, in eine KI eingeben könnte und dann ziemlich problemlos Band 3 dabei herauskäme.
Okay, also das ist, finde ich, ein schwieriges Thema mit der KI, weil müsste es nicht dafür gerade besondere stilistische Marker geben, die KI dann irgendwie nachmachen kann? Weil ich finde nullstens, ich glaube, dass deine stilistischen Eigenheiten, ziemlich subtil sind und ich glaube, dass wenn eine KI versuchen würde, das nachzumachen, ein Large Language Model, ich glaube, dass am Ende was rauskommen würde, was nicht im inhaltlichen Sinne flach, davon gehe ich auch aus, sondern was aber irgendwie vom Ton her flat wäre, weil ich glaube, dass das, was du machst, nicht so leicht zu reproduzieren ist. Also während zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel hat Simone Buchholz in ihren Noir-Romanen einen sehr spezifischen und sehr klar markierten Stil, der sich also durch so eine bestimmte Lakonie, durch einen sehr, sehr dynamischen Gebrauch des Präsens, durch überraschende, fast expressionistische Bilder, Mondlicht kullerte auf die Straße und so weiter. Das sind Sachen, wo ich sagen würde, das lässt sich dann relativ, das ist sehr leicht zu erkennen, das ist nicht leicht zu machen. Das ist überhaupt nicht leicht zu machen, aber es ist leicht zu sehen.
Das wäre für eine KI viel schwieriger zu reproduzieren.
Das glaube ich nicht.
Nee, okay, ich kenne mich vielleicht einfach nicht so gut aus mit KIs.
Das glaube ich gerade nicht, weil da ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit dessen, was man erwartet, als Leser, wenn man schon ein paar Sätze gelesen hat, was als nächstes kommt, ich glaube, es ist dann relativ, wenn du halt hattest, das Licht kullert, dann ist es, glaube ich, relativ leicht. Ähnliche, die werden niemals so gut und so schön und so passend sein, aber du wirst denken, das hört sich an wie. Während ich glaube, dass man bei dir, wo das eher so tatsächlich in der Art und Weise, wie Figuren auftreten und was du mitteilst über Figuren, wenn sie sprechen, was du mitteilst über Figuren, wenn man sie sieht und auch die bestimmte Mischung, die du hast aus der Figurensprache. Und gleichzeitig, ich finde, dass du, ich finde es total verblüffend, weil ich das Gefühl habe, du bist manchmal scheinbar sprachlich fast etwas distanzierter von den Figuren, als ich es zum Beispiel bin. Und trotzdem kommt man den Figuren irgendwie näher. Und das müsste man jetzt als Literaturwissenschaftlerin oder so analysieren. Und wenn ich mir heute auf den Sonnabend die Zeit genommen hätte, hätte ich es vielleicht auch noch deutlicher illustrieren können. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ein Sprachmodell das irgendwie einfach, indem es neuen Content erfindet, reproduzieren könnte. Das glaube ich einfach nicht.
Okay, es beruhigt mich auf jeden Fall schon mal, dass das so ist.
Ich könnte es reproduzieren und werde es sicherlich auch irgendwann tun.
Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Ich möchte dich nicht dazu anhalten, dir diese Arbeit zu machen.
Wenn mein Roman bei euch ist das Abendlicht immer so schön blau erscheint, Wirst du?
Ja, wirst du, werde ich merken. Ob du die bessere Alina Schröder
was
bist.
Was heißt, du wirst es merken? Du wirst denken, oh mein Gott, bin ich schon fertig mit Band 4?
Genau, genau. Es ist ja oft so, dass die Parodien in Wahrheit besser sind als das Original. Insofern wäre ich gespannt und würde mich freuen.
Ja, ich komme der Sache immer näher. Es juckt mich langsam wirklich richtig, juckt mich wirklich richtig in den Fingern. Na, du hast ja bald Geburtstag. Also dein, ja, es ist ja jetzt, genau. Es ist ja jetzt der erste von 11 Nicht-Geburtstags-Monaten. Und insofern kommen wir der Sache ja wirklich näher.
Wow, ich habe Angst, aber ich freue mich.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten.
Ja.
Und zwar wirklich, also du hast am Anfang im anderen Zusammenhang, nämlich, dass du all deine anderen MitschülerInnen radiotechnisch überflügelt hast du die Journalistenschulen erwähnt.
Nur was meine Moderatoren, meine Mikrostimme betrifft. Aber
absolut. Wir waren beide auf Journalistenschulen. Du warst auf der damals noch sogenannten, wie hieß die damals noch? Kisch, Egon, nein, die hieß Herrn-Nannenschule, oder? Der Preis hieß Kischpreis.
Genau.
Und dann hieß der Namenpreis und jetzt Preis. Heißt der
ich glaube Sternpreis oder was Schreckliches.
Herrlich.
Naja.
Aber die,
was kümmert es uns, wie er heißt?
Und ich war auf der
Henri-Nannen-Schule.
Ich war auf der Schule, die sich immer schon nie umbenennen musste, weil sie ganz selbstbewusst Deutsche Journalistenschule heißt. und wir hatten natürlich nicht den sogenannten Stilpapst Wolf Schneider, aber wir haben auch so Stilunterricht gehabt. Und mich würde mal interessieren, ob du glaubst, dass dich dieser klassische Stilunterricht, also wir haben ja wirklich auf unterschiedliche, aber am Ende doch, glaube ich, ähnliche Art und Weise in den Journalistenschulen gelernt, so schreibt man gut.
Mhm.
Hat dich das geprägt? Dein Stil, also jetzt nicht psychologisch, Entschuldigung, ich wollte nicht die ganzen Traumata wieder aufmachen. Wirklich jetzt von deinem Stil.
Nein, natürlich, weil natürlich also so viele negative Dinge ich über Wolf Schneider sagen könnte und egal wie unsympathisch er mir als Person war, hat er natürlich mit ganz vielen Sachen stilmäßig total recht und natürlich muss man so arroganten JournalistenschülerInnen, die sich halt für die kommende Elite des Landes irgendwie halten, auch erstmal so ein bisschen auf eine Art zeigen, dass da noch ein bisschen Arbeit zu tun ist. Die Art und Weise, wie man ihnen das zeigt, darüber kann man ja streiten. Aber das, was er da propagiert hat, nämlich die Sprache zu vereinfachen, zu reduzieren, die Dinge wegzulassen, die man selber für besonders originell hält und so. Sich das erstmal drauf zu schaffen, ist natürlich einfach gut und nicht verkehrt. Darauf aufbauend kann man dann natürlich sehr viel mehr individueller werden und seinen Stil entwickeln, wenn man nicht ewig nur Nachrichtentexte schreiben möchte. Aber im Grundsatz ist vieles davon natürlich total richtig und wichtig. Also klar bleiben, knapp bleiben, Hauptdinge in Hauptsätze packen, gerne das kürzere Wort verwenden, wenn man zwei Wörter zur Auswahl hat, Adjektive weglassen, wo es nur geht und so weiter. Also klar. Ist das, hat mich das geprägt. Was war denn eure Stilkunde? Habt ihr nach den Lehren Wolf Schneiders gelernt? Hatte er da quasi schon jemanden, der das für ihn da bei euch mitgepredigt hat? Oder wie war das? Oder war das bei euch ganz anders?
Also an der Journalistenschule in München war, glaube ich, die Existenz von Wolf Schneider nicht bekannt.
Mhm.
Und wurde auch, glaube ich, nicht kommentiert. Und es gab damals in den 80er Jahren, als ich auf der Journalistenschule war, glaube ich, wirklich, ja, ich habe noch so das, es gab einen relativ bekannten und erfolgreichen Geo, Transatlantik und so weiter und so fort Autor namens E.A. Rauter. Und ich glaube, der hatte eine Zeit lang, hätte er vielleicht sogar die Chance haben können, also als ich da war, war sein Status schon nicht mehr mit dem von Wolf, also war überhaupt kein Vergleich, aber er war sozusagen innerhalb dieser Journalistenschule war er weltberühmt. Und wir haben letztendlich ganz ähnliche Sachen gemacht, wobei ich sagen muss, dass da vor allem, gelernt haben, Klischees zu vermeiden. Also das war genau neben diesem, also was du gesagt hast, überflüssiges Weglassen, das ist dann halt, finde ich, beim belletristischen Schreiben je nach der Figur, die man gerade in den Mittelpunkt gerückt hat, ist es halt ganz anders als beim journalistischen Schreiben, weil es die Entscheidung, was ist jetzt eigentlich überflüssiger, was würde diese Figur wahrnehmen, liebt diese Figur nicht vielleicht Adjektive und so weiter, das ist was völlig anderes. Aber was mir wirklich total hängen geblieben ist, ist so dieses absolute Vermeiden von Klischee. Also, dass du im Grunde genommen keine Redewendung, keinen Vergleich und keine Sprachfigur verwendest, die durch Abnutzung blass geworden ist, weil eben du einen begrenzten Raum zur Verfügung hast oder wir als belletristische Autoren die begrenzte Aufmerksamkeit unserer LeserInnen und finde ich auch die begrenzte Lebenszeit unserer LeserInnen. Und da kannst du halt keine Zeit drauf und keinen Platz drauf verschwenden, so matte, abgegriffene Leerstellen Sprachbilder zu verwenden, sondern da musst du irgendwie schon die ganze Zeit was anbieten.
Weil wenn man schon ein Bild verwendet, genau entweder man lässt das Bild weg, weil man es nicht braucht, oder man wird an der Stelle ein bisschen präziser oder origineller und ja, klar, natürlich.
Ja, und das ist total interessant, weil ich glaube, wir hatten damals, mein Freund Helmut und ich haben eine Reportage für unsere Abschlusszeitung geschrieben, die dann auch nochmal von, da hat dann E.A. Rauter, nachdem wir ein halbes Jahr vorher bei ihm 2-3 Stilseminare hatten, hat er dann eine Heftkritik der Abschlusszeitung gemacht. Und Helmut und ich hatten eine Reportage über Erich Kästner in München geschrieben, weil der damals irgendwie ein Jubiläum hatte. Und haben dann geschrieben, dass ein Steinwurf entfernt von Schwabing in, keine Ahnung, Erich Kästner da und dort jenes gemacht hat. Und da hat er gesagt, dass das einfach so eine Formulierung ist. Das genau so ein Ding. Du musst da nicht, weil da niemand wirft da einen Stein und es ist gleichzeitig, du hättest genauso gut schreiben können, 300 Meter entfernt oder ganz in der Nähe. Völlig in Ordnung. Und es ist mir unmittelbar eingeleuchtet, erstens. Und das Zweite war, dass er dann, ich weiß nicht, ob Rolf Schneider das auch gemacht hat, ich kann es mir nicht vorstellen. E.A. Rauter hat dann immer aus eigenen Geschichten erzählt, an die er sich noch erinnert hat. Und er hat dann gesagt, er hätte mal eine Reportage für Geo geschrieben, wie er mit der transsibirischen Eisenbahn fährt. Und hätte dann also gesagt, dass die Birken, wir müssten uns das so vorstellen, dass die Birken in Sibirien, die sind durch den Wind so gebogen, wie Steinwürfe. Und das hätte man, da hätte man also Steinwürfe noch schreiben können. Und das sei also ein sehr gutes Bild gewesen. Und da habe ich gedacht, es ist total interessant für mich. Ich habe jetzt hier zwei Sachen gelernt. Mein Bild war komplett überflüssig und habe dann so bei mir gedacht, und sein Bild war total kacke. Und
passt aber, ja, passt null.
Naja, ich finde tatsächlich, es passt, weil es gibt so eine bestimmte Art von Biegung, ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist halt genau das, es zieht halt die Aufmerksamkeit vom Text ab und zieht die Aufmerksamkeit dahin, oh wow, Leute, guckt mal bitte ganz genau, was mir hier für ein schönes Bild gelungen ist. Und das ist halt einfach Mist. Und ich glaube, da so sind wir beide, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, was unseren Schreibstil angeht, recht ähnlich. Wir versuchen beide die Aufmerksamkeit auf die Figuren zu lenken, aber wir versuchen, glaube ich, also ich möchte eigentlich auch nicht so schreiben, dass Leute dann denken, oh, das war ja eine schön formulierte Passage. Das möchte ich eigentlich wirklich, das möchte ich eigentlich nicht.
Nee.
Oder? Also.
Nee, und es ist ja auch ganz oft so, wenn man selber das Gefühl hat, da ist einem ein besonders gutes Bild gelungen, dass wenn man es 3 Wochen später nochmal liest, einem auffällt, ach nee, geht. Also immer dann, wenn man ein kleines bisschen zu originell geworden ist, ist es meistens Quatsch. Ich finde auch das Thema irgendwie ein Steinwurf, man hat halt eine ungefähre Vorstellung, wie weit ein Steinwurf ist. Und ab und zu finde ich es auch okay, sowas zu schreiben. Also,
aber man kann es halt immer raus. Ja, natürlich.
Okay. Man kann es in der Regel immer. Man kann es in der Regel immer rausnehmen. Ja, klar. Aber.
Aber ich fand das zum Beispiel total interessant, weil wiederum, als ich mit Markus einen Jerry Cotton Roman geschrieben habe, hat er halt gesagt, nee, da haben diese Klischees total eine Berechtigung, weil das halt wie so eine Art. Das ist eher so ein Beschleuniger, weil die Leute erwarten das und die Leute lesen das vielleicht auch eher mit so einer mittleren Aufmerksamkeit. Und
das kennen sie halt schon, da müssen sie nicht groß drüber nachdenken.
Und das leidest du halt so über diese Formulierung so drüber hinweg. Und das Problem ist, finde ich halt, wenn du Menschen versuchst für Handlungen und also einen Jerry Cotton-Roman kaufst du ja, weil du weißt, was dich erwartet, weil du weißt, welche Personen da auftreten und weil du das Setting FBI-Leute, alterslose FBI-Leute in New York City aus deutscher Sicht, das kennst du alles schon. Aber wir müssen ja jedes Mal eine neue Welt aufbauen und müssen neue Menschen irgendwie erfinden und einführen. Und da finde ich, brauchst du dann halt, da hast du irgendwie eigentlich, da wäre es Energieverschwendung, Passagen zu haben, wo man einfach so drüber hinweg gleiten kann.
Ja, klar, total. Ich wollte mich nur einfach selber nicht davon freisprechen, dass ich ab und zu.
Ja, ich auch nicht, um Gottes Willen.
Sowas benutze und verwende und wahrscheinlich fliegt es dann auch nicht jedes Mal raus. Also, Wolf Schneider hat von seinen eigenen Texten, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, nicht gesprochen. Ich habe auch schon journalistische Texte von ihm gelesen und klar, die sind total in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, was für ein Stilistiker dieser Mann.
Ja, aber es ist
also sozusagen, was er lehrt und womit er recht hat, ist eine sehr klare, einfache Nachrichtensprache, die, in der man im Grunde fast jedes journalistische Genre sehr gut füllen kann. Auf jeden Fall. Ja, und davon ausgehend kann man sich dann auch irgendwie so entwickeln, dass man mit Sprache auch wieder ein bisschen mehr spielen kann, würde ich sagen.
Ja, es ist, glaube ich, genau wie wenn Leute sagen, alle wollen den Kanon abschaffen, aber andererseits ist es für Menschen, die zum Beispiel bildungsfern sind oder für Menschen, die den Habitus von bildungsbürgerlichen Schichten nicht drauf haben, für die ist es aber eine Zugangsmöglichkeit und eine Chance, den Habitus oder überhaupt die Zugänge erstmal zu erreichen, wenn man halt weiß, sozusagen, was erwartet wird und was halt der Kanon ist. Analog dazu finde ich, dass dieses, lasst uns jetzt mal den Stil von allen relativ glatt bügeln, indem wir kurze Sätze mit einsilbigen Königswörtern, Hauptsachen in Hauptsätze und so weiter. Das hat ja aber was sehr Demokratisches, weil das sehr klare Regeln sind, die wirklich jeder Person erlauben können, verständlich und auf eine Art vielleicht sogar elegant zu schreiben und die dann auch so ein geleveltes Spielfeld bieten, auf dem man dann, genau wie du gesagt hast, eben seine Individualität entwickeln kann. Also insofern, ich finde es schwierig inzwischen. Ich habe neulich auch, weil sowohl Diana als auch ich Wolf Schneider Bücher hatten und die Hälfte davon dann natürlich in den Bitte-Mitnehmen-Raum gegangen ist im Haus, habe ich reingeguckt und habe gedacht, also der Inhalt, vieles an dem, da auch an der Geste und an dem Habitus und so weiter, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber inhaltlich ist das total hilfreich im Grunde genommen, um seinen Stil zu finden. Also um überhaupt den Stil erstmal, um sozusagen wie so ein Reset und danach fängt man an, seinen eigenen Stil entweder bewusst oder unbewusst zu finden.
Mein Großvater väterlicherseits war ja eine Zeit lang, das habe ich glaube ich auch schon öfter erzählt, Opernkritiker und zwar bei der Bild-Zeitung in Hamburg, also so in den 60er und 70er Jahren. Und der, also das weiß ich jetzt auch immer nur secondhand, aber der hat, weil es aus heutiger Sicht irgendwie einem so absurd vorkommt, dass es in der Bild-Zeitung Opernkritiken gab, aber der hat gesagt, ja, es ist auch, der Boulevard ist eine Kunst für sich und es ist wichtig und richtig und gar nicht so leicht, etwas dann am Ende doch eben auch so vom Habitus und vom Zugang eher Elitäres wie eine Oper so zu erzählen, darzulegen und auch sozusagen zu kritisieren, also mit einem Kritikerblick drauf zu gucken, dass auch jemand, der nicht in die Oper geht und halt die Bildzeitung liest, davon, also das A versteht und B davon was hat. Und das hat mir auch sozusagen, was den demokratisierenden Effekt von einfacher Sprache betrifft, irgendwie total eingeleuchtet.
Ja, und also es ist hochbedauerlich, welche Entwicklung da stattgefunden hat, weil die Welt wäre ein besserer Ort, wenn statt seine OpernkritikerInnen abzuschaffen, die Bild-Zeitung einfach alles andere abgeschafft hätte und nur noch ihre OpernkritikerInnen behalten hätte.
Also in Wahrheit war die Bild-Zeitung natürlich auch schon in den 60er, 70er Jahren wirklich ein richtiges Schweinebett.
Ja, genau, aber die Opernkritiken halt nicht.
Ja, habe ich Opernkritiken von meinem Großvater.
Ja, genau.
Top. Jeden Zweifel erhaben. Na, ich weiß nicht, aber ja, aber zumindest fand ich das einleuchtend. Gibt es denn eigentlich AutorInnen, die du hauptsächlich wegen ihres Stils liest oder wo du so ein bisschen, also wo dir der Stil besondere Freude macht?
Ja, ich würde schon sagen, also es ist, wobei es für mich schwer zu, das eine ist von dem anderen schwer zu trennen. Also die Themen, die mich interessieren, was halt oft so eher alltägliche, nicht so wahnsinnig Plot, sondern eher so vielleicht sogar Jahreszeiten oder lebenszeitgetriebene Ereignisse im Erleben von Menschen sind und so weiter. Also das bedingt natürlich dann oft so einen gewissen, ja, also es bedingt natürlich oft so einen gewissen Stil, der entweder im Kontrast dazu steht, weil er relativ alltägliche Dinge dann so auf der Erlebensebene der Person relativ dramatisch beschreibt oder weil er selber auch so eine, weiß ich nicht, so eine gewisse Nüchternheit oder so eine, sowas Lakonisches hat und das gefällt mir dann sehr, aber ich kann das sehr schwer voneinander trennen. Und ich muss sagen, dass die Zeit, wo ich wirklich AutorInnen gerne gelesen habe, in erster Linie wegen ihres Stils und gar nicht unbedingt deshalb, worum es geht, die ist irgendwie bei mir so ein bisschen vorbei. Also wir haben oft darüber gewitzelt, aber das war bei mir wirklich tatsächlich bei Martin Weiser so, dass es mich null interessiert hat, worüber er geschrieben hat. Aber es hat mich total fasziniert, dieser leicht umständliche, sehr emotionale und irgendwie so ein bisschen immer so ein bisschen überproduzierte Stil. Irgendwie hat mich das wahnsinnig mitgerissen und das war sowas, wo ich mich gerne, also was ich mir gerne gegeben habe. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt ein ästhetischer Genuss oder ob das mehr Richtung Brause-UFOs ging. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es mir gerne gegeben. Und das letzte Mal, dass ich so ein Erlebnis hatte, war wirklich, als ich dieses Buch von Leif Rand, das beigefarbene Buch von Leif Rand gelesen habe, dass ich gedacht habe, okay, das ist echt total faszinierend. An diesem Buch interessiert mich wirklich überhaupt nichts, aber der Stil ist total bemerkenswert. Das passiert mir total selten. Eigentlich würde ich sagen, dass bei den vor allem Autorinnen, die ich gerne lese, der Stil ein bisschen zweitrangig ist und dass die Themen und die sonstige Gestaltung wichtiger sind. Wie ist das bei dir?
Ja, wahrscheinlich auch so, aber sagen wir mal so, es bleiben mir Sachen natürlich auch eher kleben,
oh, auf ja, eine Art, stimmt,
wenn der Stil besonders ist. Also ich war früher großer Sibylle Berg-Fan, die halt auch so einen sehr prägnanten Stil hat, den ich glaube ich immer erkennen würde. So was sehr trocken, klinisches fast, also so auf so bestimmte furchtbare und sehr menschliche Dinge mit so einer mit so einem bestimmten, fast sehr klinischen Blick drauf zu gucken. Das hat mich total beeindruckt. Und sozusagen aber auf dem anderen Ende der Skala wäre so jemand wie Walter Kamposki, wo ich auch immer denken würde, das würde ich sofort erkennen.
Oh ja,
weil das eben so wenig nüchtern ist, sondern irgendwie sehr, weil das so, das ist wahnsinnig sinnlich und macht gleich so eine komplette Welt auf mit so ganz wenigen Eindrücken. Also das ist viel, viel sinnlicher, viel sinnlichere und trotzdem knappe Art, so eine literarische Welt zu basteln. Das würde ich, glaube ich, auch sofort in der Blindprobe erraten.
Das stimmt, und da gebe ich dir total.
Und sowas bleibt mir auch tatsächlich sozusagen, wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich mich dran erinnere, was habe ich so für Bücher gelesen, was hat mir eigentlich gefallen, fallen mir ganz oft die ein, die mir auch stilistisch irgendwie zumindest aufgefallen sind und nicht so weggeglitscht sind, egal was jetzt genau die Geschichte war.
Ja, das stimmt. Und bei Walter Kamposki würde ich dir auch auf 100% recht geben. Das ist auch für mich so ein Beispiel, wo auch, also ja, wie bei Sibylle Berg, wo eigentlich alles, also wo der Stil auch wirklich tatsächlich wie so ein Prisma ist, durch den man halt alles betrachtet oder durch den man alles überhaupt erst wahrnimmt, was im Buch passiert. Und bei ihm, finde ich, ist das immer so, neben dem, was du gesagt hast, vor allem egal, was er beschreibt, es bleibt immer, finde ich, so ein leicht suffisanter Unterton, bei dem man merkt oder bei dem ich vielleicht auch projiziere, dass diese Suffisanz sozusagen die letzte Bastion des Erzählenden oder des Autors gegen so eine totale Verzweiflung und so eine, das kann doch alles nicht wahr sein und es ist alles so furchtbar. Und dadurch, ich finde, es ist schon interessant, dass du so Leute gerade genannt hast, bei denen man, also bei denen der Stil wirklich so richtig die, die Brille ist, durch die man das dann überhaupt erst liest und wahrnimmt. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was ich suche und,
beim Lesen oder beim selber Schreiben?
Beim Lesen auf alle Fälle ist es nicht was ich suche. Beim Schreiben, finde ich, weiß man gar nicht so genau, wie du am Anfang gesagt hast, inwiefern das jetzt wirklich auf so eine Art ist. Also ich glaube schon, also dadurch, dass ich auch beim Schreiben oft mich sozusagen in der Gedankenwelt und in der Erlebniswelt von anderen Büchern, anderen Filmen und anderen kulturellen Zeugnissen über die auch die Zeit oder das, was ich beschreibe, beschrieben haben oder reproduziert haben, verfälscht haben. Dadurch, dass mir das oft sehr nah ist, weiß ich manchmal gar nicht, ob ich in dem Moment wirklich auch vielleicht was imitiere oder ob ich irgendwie ganz distanziert bin oder nicht. Ich bin mir da total unsicher, das weiß ich also überhaupt nicht. Ich weiß aber, dass ich eigentlich ich lese halt auch doch tatsächlich relativ viel Sachen in Übersetzung und da ist es zum Beispiel, da merke ich, wenn ich dann von einer Autorin was von zwei verschiedenen Übersetzerinnen lese, dass unter Umständen der Stil komplett unterschiedlich ist. Aber mich halt trotzdem das genauso, es kann sein, dass ich dann am Ende denke, naja, hier hat mir jetzt die Sprache überhaupt nicht gefallen, weil mir halt das Deutsch oder das Englisch von der Übersetzerin nicht gefallen hat, aber die Bücher gefallen mir trotzdem so gut, weil am Ende mich irgendwie die Themen und die Konstruktion und andere Aspekte interessieren mich ehrlich gesagt mehr.
Ich glaube. Aber Thema Übersetzen ist natürlich super spannend.
Ja.
Also können wir natürlich jetzt beide nicht so richtig was zu sagen, aber wie man einen Stil in, also etwas so wenig Greifbares wie Stil in eine andere Sprache
genau, und ich kann es übernimmt. Ich kann es nur daran festmachen als Leser, dass ich dann merke, ich abstrahiere dann von dem Stil und ich merke, okay, das ist also offenbar das Sprachgefühl in Schrägstrich die Sprachgestaltung gleich, Fragezeichen, der Stil der Übersetzerin. Und ich versuche dann sozusagen hinter diese getönte Glasscheibe zu gucken und das für mich rauszuziehen, was mich ansonsten interessiert. Aber das finde ich total bemerkenswert und es gibt tatsächlich auch, dass ich sagen würde, bei den Sprachen, aus denen ich oft Übersetzungen lese, gibt es einfach auch Übersetzerinnen, die ich lieber mag als andere, weil mir offenbar der Stil der Übersetzerin besser gefällt. Würdest du mal was übersetzen?
Ob ich was übersetzen würde?
Wenn jetzt jemand sagt, Alena, pass mal auf, hier gibt es einen,
hier der neue Donnertart.
Nicht der neue Donnertart, aber hier ist jetzt zum Beispiel eine, weiß ich nicht, eine deutschstämmige amerikanische Autorin und die schreibt über ganz ähnliche Themen und teilweise spielt es auch in Deutschland und hättest du Bock, das zu übersetzen, würdest du das machen?
Ich stelle es mir irre schwer vor. Ich habe es noch nie auch nur ausprobiert. Ich könnte es auch nicht. Übersetzen ist echt eine richtige, es ist ein Handwerk, aber es ist auch wirklich eine Kunst. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert und mir auch noch nie vorgestellt, es zu machen.
Ich habe es manchmal machen müssen, wenn man halt irgendwie zum Beispiel einen journalistischen Text schreibt und hat man irgendeine Quelle und dann merke ich, also eigentlich, ich finde, ich kann auf Deutsch okay schreiben, aber wenn ich dann aus Englisch was auf Deutsch übersetzt habe, dann hört sich das Deutsch total kacke an. Es hört sich wirklich aus, als hätte das jemand geschrieben, der überhaupt keinen geraden Satz schreiben kann. Dann merke ich so, okay, mir fehlt wirklich genau dieser eine Skill, den ÜbersetzerInnen haben, nämlich diesen Übergang unsichtbar zu machen.
Ja.
Das kann ich überhaupt nicht. Insofern, ich würde es niemals, ich würde es mir null zutrauen und ich bewundere die doch relativ zahlreichen KollegInnen, die irgendwie vom Belletristik schreiben ins Übersetzen switchen und zurück. Nicht mit mir.
Ja, total. Ja, mein erster Roman ist ja tatsächlich ein paar Mal übersetzt worden. Leider noch in keine einzige Sprache, die ich selber wirklich spreche. Deswegen kann ich sozusagen zu den stilistischen Entscheidungen überhaupt gar nichts sagen.
Das muss so spannend sein.
Die da gefällt wurden. Also es ist bislang noch nicht passiert, aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann vielleicht auch nochmal, also entweder auf Englisch oder auf Spanisch übersetzt wird. Die zwei Sprachen, die ich, Fremdsprachen, die ich am besten lesen kann. Aber bisher leider noch nicht passiert. Oder ich muss Slowenisch lernen oder sowas, dann wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Oder Holländisch.
Ja.
Oder Italienisch kannst du eigentlich auch. Ich habe dich ja Italienisch sprechen gehört.
Hä, du hast mich nie Italienisch sprechen gehört.
Doch, als wir in der Pizzeria waren neulich.
Ja, ich hab eine Flasche mit Wasser mit Sprudel bestellt und das kam dir vor, als könnte ich Italienisch sprechen oder so. Weil ich Acqua Gassata bestellt
In meiner Wahrnehmung kannst du eigentlich Italienisch. Also ich würde dich für mein Import-Export-Business von Amarina-Kirchen würde ich dich sofort anheuern. Als Fremdsprachenkorrespondent.
Na, ich weiß nicht. Wir fahren ja nächste Woche nach Spanisch, da kann ich ja wieder glänzen mit meinem.
Oh, da freue ich mich auch schon. Ja, das wird so toll, wenn ich mich dann wieder zurückziehen kann und sagen kann, kannst du mir bitte ein Bier bestellen? Muss ich das nicht selber machen, ey.
Nee, ich mache das dann so, wie man das mit Kindern macht, wenn man sie beschämen will. Na komm, das sagst du jetzt mal selber, das probierst du jetzt mal selber. Und dann habe ich dir vorgesagt, una cerveza, por favor, und dann musst du...
Ich sammle schon mal Mut. Also, ich kann auf alle Fälle noch
machen. Komm, das schaffst du, das kannst du.
Ja.
Mach mal ganz alleine.
Una cerveza, per favore. Oh Mann, ganz ehrlich, waren jetzt Italien und Spanien nicht so lange zusammen in der EU, dass sie sich einfach damit abfinden können, dass es per favore und por favore das Gleiche ist? Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich finde es ganz schön extra, aber gut.
Ja, hast recht.
Sowas ist jetzt also hier schon erlaubt und sexy und bodenständig. Na gut. Ich wollte noch abschließend sagen, falls es jetzt abschließend ist, keine Ahnung, wir haben irgendwie nicht über schlechten Stil gesprochen, aber ich finde, also ich gehe irgendwie nicht so, es passiert bei mir nicht so viel, wenn ich irgendwie denke, irgendwas ist wahnsinnig toll, also jemand hat einen wahnsinnig tollen Stil, ich finde schon individuellen Stil unter Umständen ansprechen und freue mich über den Wiedererkennungswert. Aber wenn mir ein Stil nicht gefällt, dann kann ich von der Person auch wirklich nichts lesen. Selbst wenn sie über meine absoluten Lieblingsthemen schreiben würde.
Ach doch, ich schon.
Echt?
Oh, doch, ich schon.
Nein, das erzähl mir doch nichts. Beispiel,
doch, ich habe zum Beispiel dieses schreckliche Buch The Circle ganz gern gelesen, obwohl das wirklich ein richtig schlechter Stil ist. Richtig schlechte Sprache. Aber mich hat einfach, mich hat irgendwie die Story Interest gepackt. Und dann war es mir auch egal.
Nee, das kann ich nicht.
Also ich würde immer eher ein Buch zu Ende lesen, wo mich wirklich die Geschichte interessiert und wie die aufgebaut ist und wo mich so ein Spannungsmoment packt, wenn die Sprache mir nicht so gefällt, als ein Buch, wo mich das, was da inhaltlich drin ist, wirklich überhaupt nicht interessiert, aber der Stil irgendwie toll ist.
Nee, das ist bei mir nicht so.
Ja. Siehst du, sind wir unterschiedlich.
Wie schön. Ja, muss doch sein. Ich würde da wirklich, also da würde ich dann bei Wikipedia die Synopsis lesen und glaub nicht. Aber mit der Einstellung kannst du ja auch jetzt dann langsam wirklich mal die Dirk Rossmann Bücher lesen.
Mir gefällt es ehrlich gesagt viel, viel besser, mir die nacherzählen zu lassen von Margarete, die da wirklich wie so ein Trüffelschwein mir die schönsten Stilblüten raussucht und die besten Stellen zusammensammelt.
Ja, das ist nicht zu toppen.
Das ist ehrlich gesagt tausendmal schöner, als mir das Ding selber reinzuzwiebeln.
Ja, das stimmt.
Du, gleich ist wieder volle Stunde und die Nachrichten kommen. Möchtest du noch so eine kleine Abmoderation machen, bevor der Typ aus dem Verkehrsfunk übernimmt?
Ich freue mich wahnsinnig. Es sind wirklich nur noch, ich würde sagen, es sind noch 200 Tage, bis wir uns wieder live sehen mit unserem Publikum. Und die Frage, es gibt was Neues, was du noch gar nicht weißt. Also wir wollen wirklich im September oder so nochmal S&B live im Sektor machen. Und
Sektor. Das ist schlimm. Deswegen kann ich nicht zum Radio, weil wenn mich irgendwer zwingen würde, vertraglich zwingen würde, von NRW als dem Sektor zu sprechen, wirklich, müsste ich sofort aufs Mischpult kotzen.
Das hat auch wirklich so was unfassbar Dystopisches. Also das ist wirklich
mega. Ich finde es richtig
so. Also der Sektor ist einfach die maximal kontaminierte Zone. Das ist einfach so.
Schrecklich. Entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen bei was Wichtigem, was du erzählen wolltest, was ich noch nicht weiß.
Es eröffnet, also ich würde sagen, wir haben fest vor und werden es auch demnächst dingfest machen, wieder eine sexy und bodenständig Live-Show zu machen und im September. Und wir könnten es möglicherweise tatsächlich doch in Hamburg machen.
Oh, wow.
Ja.
Hast du nur einen Steinwurf von dir entfernt eine entsprechende Location?
Genau, im Stielwerk. Nein.
Okay.
Das wäre so lustig, ey.
Stielwerk.
Im Stielwerk, ja. zwischen so Designermöbeln für 8.000 und, Euro, so Sessel, wo ich dann mein hochgewirktes Brause-UFO drauf verteile. Nee, wir können es vielleicht im Teehaus in Planten und Blumen machen.
Ach, geil.
Das wäre schon.
Ach, die feinen Leute in Hamburg.
Ja, da kannst
im Teehaus in Planten
und Blumen. Da ist so ein japanisches Teehaus, ja. Und das könnte wohl unter Umständen gehen. Und ich finde, wir müssen da mal in uns gehen, ob wir vielleicht nicht doch, nachdem wir jetzt schon in Berlin waren, ob nicht auch mal so ein Second City-Ding irgendwie fällig ist.
Ja, du, ich bin total dafür.
Echt? Ich habe ja ein bisschen Angst, das in Hamburg zu machen, ehrlich gesagt.
Ja, warum?
Weil die HamburgerInnen so komisch sind irgendwie.
Ja, aber das halten die Hamburger schon aus, wenn wir in ihrem Teehaus diesen Podcast.
Nein, ich würde gerne meine Hamburger Freundinnen und Kolleginnen sehen, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe immer so das Gefühl, in Berlin kann ich mich irgendwie freier bewegen, weil mich keiner kennt.
Ja.
Komisch, oder?
Ja, du bist ja auch bekannt als jemand, der einfach zurückgezogen und nicht so das Licht der Öffentlichkeit sucht in Hamburg. In Berlin kannst du dich einfach mehr so zeigen, wie du wirklich bist.
Genau.
Ja, in Hamburg hast du einen Ruf zu verteidigen.
Also ich finde, alle können sich schon mal seelisch drauf einstellen. September 2024, es wird ehrenlos und du kannst mal in deinem Herzen bewegen, ob du bereit wärst, mit der Regionalbahn über Schwerin und dann noch 2 Stunden nach Hamburg doch vielleicht mal gucken.
Ja, Thema Steinwurf im Teehaus.
Steinwurf im Teehaus, perfekt.
Ja, sehr schön. Du, das sind schöne Aussichten und ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Alles klar, mach's gut.
Du auch. Tschüss.
Tschüss.